Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Ihre Andrea Marti. Mit Recht hat das Zweite Vatikanische Konzil verkündet, dass das eucharistische Opfer Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens ist. Ist sie das wirklich für uns? Hängen wir nicht manchmal zu sehr an Äußerlichkeiten, so zum Beispiel, wie gut hat der Kirchenchor gesungen oder wie gut hat die Lektorin die Lesung vorgetragen? Oder was hat sie heute wieder für einen Rock getragen? Verstehen wir es, uns nicht von Äußerlichkeiten ablenken zu lassen, sondern zum Wesen, dem eigentlichen Kern der heiligen Messe vorzudringen, sodass sie für uns fruchtbar wird? Eine Hilfe kann sein, sich einmal mit den einzelnen Riten und Zeichenhandlungen der heiligen Messe zu befassen, so dass wir verstandesmäßig die heilige Messe tiefer mitfeiern können. Und das ist das Ziel dieser Sendereihe, damit wir bewusst die sakramentale Vergegenwärtigung des Kreuzopfers Jesu Christi mitvollziehen können, was sie ist. Die Beitragsreihe steht unter dem Titel »Lebe die heilige Messe«, in der Ihnen den Ablauf der heiligen Messe mit der ganzen Schönheit und Fülle nähergebracht wird und heute im 12. Teil. Der heilige Augustinus schreibt in den Confessionis, dass die heilige Monika, also sprich seine Mutter, jeden Tag eine Opfergabe zum Altar gebracht hat, die dann vom Priester in Empfang genommen wurde. Zwar sieht dieses Ritual zwischenzeitlich ein wenig anders aus, aber es ist genau das Thema der heutigen 12. Sendung. Unser Gast ist Pfarrer Andreas Fuchs. Er nimmt uns sozusagen an die Hand und erklärt uns die verschiedenen Stationen. Nun möchte ich Pfarrer Fuchs begrüßen und wir freuen uns auf seine Gedanken zum Ablauf der Heiligen Messe. Lieber Pfarrer Andreas Fuchs, dann kommt nach den Fürbitten der Höhepunkt der Heiligen Messe, die heilige Eucharistiefeier. Da lehrt die Kirche, dass Jesus Christus der Handelnde ist, und zwar anwesend sowohl als Priester und in Form des Altares als Opfer. Lieber Herr Pfarrer Fuchs, wie kann man das verstehen?
Ja, es gibt eine schöne Präfation in der Osterzeit, die 5. Präfation der Osterzeit. Da heißt es, als er, Christus, seinen Leib am Kreuz dahingab, hat er die Opfer der Vorzeit vollendet. Er hat sich dir dargebracht zu unserem Heil. Er selbst ist der Priester, der Altar und das Opferlamm. Nun, wie soll man das verstehen? Das ist ja die Frage. Wie kann Jesus der Priester, der Altar und das Opferlamm sein? Er ist dies tatsächlich, aber in jeweils ein bisschen verschiedener Art und Weise. Jesus ist selbst der Priester, das heißt, Jesus wirkt durch den Priester, in der Person des Priesters. Man sagt eben auch in persona Christi. Das heißt, der eigentliche Haupthandelnde oder der Zelebrant, der Hauptzelebrant, der Hauptfeiernde ist Christus. Und nicht nur in der Heiligen Messe, sondern in allen Sakramenten. Das heißt, wenn der Priester tauft, tauft eigentlich Christus. Wenn der Priester die Lossprechung spendet, dann spricht einem Jesus von den Sünden frei. Und wenn der Priester die Heilige Messe feiert, dann feiert eben Christus im Priester und durch den Priester die Heilige Messe. Das wird uns bewusst, wenn wir daran denken, bei der Taufe, gut, da ist vielleicht noch nicht so klar, ich taufe dich, wer dieses Ich ist, ist schon, ja, der Priester handelt, aber der, der eigentlich tauft, der, der das ewige Leben, das göttliche Leben spendet, kann ja nicht der Priester sein, sondern es ist Jesus durch den Priester, denn es kann nicht der Priester sein. Warum? Weil der Priester ein Mensch ist. Er hat göttliche Vollmachten, ja, aber es ist Jesus, der handelt. Oder beim Sakrament der Sündenvergebung, bei der heiligen Beichte. Ich spreche dich los. Ja, wenn das dieses Ich bloß das Ich des Priesters wäre, ja, das würde dem Beichtenden nicht viel nützen, wenn der Priester, die Person des Priesters, der Priester persönlich da einem von den Sünden losspricht. Man möchte von Gott her losgesprochen werden, weil nur Gott Sünden vergeben kann, weil die Sünden Beleidigung Gottes sind. Es kann nicht anders sein, das hat Jesus ganz klar gesagt, aber er hat diese Vollmacht der Kirche geschenkt und sie übt diesen Dienst der Sündenvergebung durch die Bischöfe und durch die Priester aus, die aber einfach ihre Stimme, ihren Leib, könnte man sagen, Jesus zur Verfügung stellen. Und dann in ganz klarer Art und Weise bei der Heiligen Messe sagt der Priester, das ist mein Leib, mein Blut. Ja, das ist mein Leib, das ist nicht der Leib des Priesters, sondern es ist der Leib Christi. Das sagen wir dann ja auch, wenn der Priester die heilige Kommunion spendet, der Leib Christi, sagt er nicht der Leib des Pfarrers XY, sondern das ist mein Leib. Das heißt, Jesus eben spricht, wirkt durch den Priester in den Sakramenten. Und insofern kann man sagen oder sagt die Präfation, er selbst, Christus selbst ist der Priester. Dann er selbst ist der Altar. Der Altar ist ein Symbol, ein Bild für Christus. Das ist in geistiger Art und Weise zu verstehen. Christus ist der Eckstein und auf dem Altar wird er, Christus, dargebracht. Der Altar steht für Christus geistigerweise. Deshalb kann man eben auch sagen, er selbst ist der Altar. Und dann er selbst, Christus, ist das Opferlamm, die Hostia, die Hostie. Eben Christus hier ist er wahrhaft, wirklich und wesenhaft unter den Gestalten von Brot und Wein gegenwärtig. Das Höchstmaß der Gegenwart, nicht einfach eine geistige Gegenwart oder indem er durch den Priester wirkt, sondern hier ist er selbst wahrhaft und wirklich und wesenhaft gegenwärtig. Wesenhaft, das heißt der Substanz nach, das ist ein Fachbegriff, da werden wir dann noch darauf kommen bei der Wandlung, wo Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi verwandelt werden. Dem Wesen nach heißt eben dem inneren Wesen, der Substanz nach, nicht den sogenannten Akzidenzien. Die Akzidenzien sind das, was man von außen wahrnehmen kann. Wenn Jesus auch den Akzidenzien nach gegenwärtig wäre, dann würde man ihn sehen. Aber eben, es ist die Substanz, die sich verwandelt. Die Akzidenzien, das Äußere, eben die Gestalten, das, was man wahrnehmen kann mit den Sinnen, Farbe, Form, Geruch, Gewicht und so weiter, das verwandelt sich nicht. Deshalb sieht die Hostie auch noch genau gleich aus, von außen, eben von den Gestalten her, wie sie vor der Wandlung ausgesehen hat, aber das Wesen, die Substanz, hat sich geändert.
Herr Pfarrer Fuchs, können wir als Laien den Reichtum der Heiligen Messe je erahnen oder begreifen?
Ja, ich glaube, begreifen, wirklich begreifen, was die Heilige Messe ist, das kann weder Laie noch Priester. Der heilige Pater Pio wurde gefragt, was ist die heilige Messe? Und er hat nur die Schultern hochgehoben, um zu sagen, eben, er, der mit Christus mitgekreuzigt war, der diese Wirklichkeiten ganz klar gesehen hat. Er wollte damit sagen, ja, wer kann wirklich verstehen? Eben, es ist keine Verstandessache, es ist kein Begreifen, wirklich da, das über unseren Verstand hinausgeht. Erahnen, ja, das sehr wohl. Eben sicher auch mit unserem Verstand die Wirklichkeiten des Glaubens zu erklären, zu erfassen suchen. Eben das, was wir die ganze Zeit in dieser Sendung tun, das besser zu verstehen. Ja, was bedeutet denn das wirklich, wenn da gewisse Dinge gemacht, getan werden? Was ist das Geheimnis der Heiligen Messe? Und eben, das probieren wir auch jetzt da bei der Gabenbereitung, beziehungsweise dieser Abschnitt der Heiligen Messe heißt, je nachdem, Gabenbereitung, aber es gibt auch noch zwei weitere Bezeichnungen, Opferung und Offerturium. Das heißt eben, die Gabenbereitung, das möchte vor allem ausdrücken, wir bereiten die Gaben vor für die Feier des Opfermahles Christi. Dann die Opferung, die bringt diesen Aspekt hervor, das heißt, wir bringen Brot und Wein vor Gott und wir bringen sie so vor Gott, dass wir sie ihm schenken möchten, eben sie ihm opfern möchten. Und damit ist aber auch einschlussweise gesagt, ja, Brot und Wein stehen für uns selber auch. Wir sollen uns Gott schenken. Das heißt eben, das wird mit dem Wort Opferung mehr betont, diese Hingabe, das Schenken, das sich selber schenken. Und das Offerturium, das ist eigentlich der Gesang zur Opferung, zur Gabenbereitung. Dazu kommen wir dann noch später, was da gesungen wurde während der Gabenbereitung. Aber wichtig ist bei all diesen Begriffen, dass Jesus selber da ist in der ganzen Heiligen Messe und uns ruft. Das heißt, die Gabenbereitung ist nicht nur eine Bereitung der Gaben, sondern vor allem eine Bereitung der Herzen. Das heißt, es ist eine innere Hingabe an den Herrn, eine Opfergesinnung, unsere tiefste Liebe nötig. Das heißt, wir wollen dem Herrn entgegengehen und selber darbringen. Wir wollen uns Gott schenken. In uns soll dann auch eine Wandlung passieren. Also nicht nur Brot und Wein sollen gewandelt werden in Jesus, sondern auch wir sollen verändert werden. Wir sollen durch die Liebe verändert werden. Denn wer liebt, der schenkt, der möchte schenken, der möchte opfern, der möchte seine Liebe zeigen, indem er sich hin opfert. Nun kann man sich überlegen, ja gut, was könnten denn so Opfergaben sein? Was könnte ich denn überhaupt Jesus bringen? Es gibt ein schönes Büchlein von Pater Palmatius Zieligen, Lebe die heilige Messe, und da sagt er eben auch, was denn so Opfergaben sein könnten. Und ich möchte daraus zitieren. Die Gabe vertritt vor allem die eigene Person. Wenn ich jemand etwas gebe, so will ich ihm meine Liebe zeigen. Ich will ihm gleichsam mein Herz, mich selbst schenken. In der Gabe gibt sich der Mensch selbst. So ist also die Opfergabe das Symbol der eigenen Person. Wir wollen uns beim Opfer ganz und gar Gott hingeben. Soll unsere Teilnahme am lebendigen Opfer Christi aktiv und lebenswahr sein, darf das nicht fehlen. Das Mitbringen persönlicher Opfergaben. Jeder gibt etwas von dem Seinen, was ihm gehört, was er persönlich ausgewählt hat und bringt es zum Altar, damit es eins mit der Gabe des Priesters werde. Diese Opfergaben können sein, körperlicher Art. Müdigkeit, die uns so lästig wird, die wir aber als Opfer tragen und hinopfern. Nervöse Überreiztheit, Unlustgefühle, die Arbeitsbeschwerden, körperliche Leiden. Dann zählt er auch Opfergaben geistiger Art auf. Nicht beten können. Alle Bitterkeiten, die in uns bohren infolge Verdemütigung, falscher Beurteilung, Seelenleiden aller Art, jede Verzichtleistung, aller Misserfolg in unserem Wirken. Wir bringen alles dar mit Ergebung und Großmut und meinen in der Gabe unser Leben und selbst. Fügen dann noch hinzu, lass dies ein Opfer werden. Unsere Opferung muss wahr sein. Das heißt, ich darf von dem einmal Geopferten nichts mehr zurücknehmen. Mariens Opferung war so. Sie hat die schönste, kostbarste, wertvollste Opfergabe in ihrem Sohn Gott dargebracht, hat sie ihm gelassen und stets aufs neue Ja gesagt zu dem, was der Vater als dargebrachte Opfergabe von ihr wollte. Nur einige Andeutungen. Der Weggang Jesu von ihr war ein schweres Leid, doch sie wusste, er muss in dem sein, was seines Vaters ist. Sie trug dieses Leiden ergeben. Jesus behandelte Maria scheinbar abweisend bei der Hochzeit zu Kana. Frau, was hat das mit uns zu tun? Maria versteht ihn und hüllt sich in tiefes Schweigen, dessen Größe in dem Wort an die Diener aufleuchtet. Alles, was ihr euch sagt, das tut. Nach einer Predigt. Die Jünger sagten, draußen stehen deine Mutter und deine Brüder. Er aber antwortete, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Der den Willen meines Vaters tut. Auf Golgotha. Sie war dabei in mütterlicher Liebe und Treue. Ihre jungfräuliche Opferkraft hielt die blutig-rote Opfergabe Jesus dem Vater hin. Bei ihr finden wir immer die gleiche Hingabe, die gleiche Hinopferung, die gleiche Opfergesinnung, das gleiche Opferungsgebet. Hierin sollen wir ihr ähnlich werden. Soweit dieses Zitat, das gleiche weitergeht. Ich möchte nur nochmals darauf zurückkommen, weil er jetzt ein bisschen darauf eingeht, was das heißt. Es soll ein Opfer werden. Und er sagt ja, ich darf von dem einmal Geopferten nichts mehr zurücknehmen. Und auf das geht er nun ein wenig ein. Und da merken wir ja, das betrifft sicher mehr oder weniger oftmals auch uns. Und so fährt Pater Palmatius Zilligen in diesem Büchlein Lebe die heilige Messe fort. Viele bringen ihre Opfergaben zum Altar in Worten und nehmen sie zurück durch die Tat. Die Opfergabe der Arbeit. Ja, Herr, hier hast du sie. Ich will sie gut verrichten, sorgfältig, eifrig, trotz Widerwillen. Und in der Tat, bald nachher offenbare ich meine Unbeständigkeit. Oft eile ich da und dorthin, um Ablenkung zu suchen. Andere müssen meine nachlässig verrichtete Arbeit verbessern. Die Folge davon ist Unzufriedenheit, Bitterkeit. Wo bleibe ich wahrhaftig in der Darbringung meiner Opfergaben? Die Opfergabe der Müdigkeit, nervösen Überreiztheit der körperlichen Leiden. Ja, Herr, ich bringe sie dir da, ich will sie ergeben tragen, es soll niemand durch mich deswegen zu leiden haben, ich will keine Klage vorbringen, auch nicht mir Erleichterung verschaffen. Nicht wahr? Eine schöne Opfergabe, ein schönes Opfergebet. Und in der Tat, bald ist alles vergessen. Jeder muss wissen, was ich zu leiden und zu tragen habe. Beim kleinsten Anlass erbitte ich eine Dispens und die Mitwelt trägt schwer an meiner Empfindlichkeit. Ist das kein Raub an den Opfergaben, die dem Herrn dargebracht wurden? Die Opfergabe der kleinen und großen Verdemütigungen. Gewiss, sie sind schwer, versetzen dem Ich harte Schläge. Doch ich nehme sie hin, weiß ich doch, dass sie mir eine Münze verschaffen, um Fortschritt in der Demut zu erwerben. Ja, ich erkenne sogar, wie notwendig sie für den Aufbau meines herrlichen Gottestempels sind. Darum bringe ich sie beim Offerturium Gott dar. Und einige Zeit später, sobald der Schatten einer Verdemütigung oder Zurücksetzung mich streift, nehme ich die Opfergabe zurück durch meine Traurigkeit, Unzufriedenheit. Wie schade. Hätte ich ein kraftvolles Ja gesagt und das Gefühl der Verletztheit getragen, wären Gnadenregen auf den Fruchtbaum meiner Seele geträufelt, der Früchte hervorbrächte zur Freude des Herrn, die ich großmütig an andere weiter schenken könnte. Soweit also dieses Zitat von Pater Palmatius Zidigen. Und wir merken, ja, da gibt es wahrscheinlich noch viel zu tun, auch in unserem Leben. Aber deshalb feiern wir ja so oft die Heilige Messe mit, damit wir uns einüben, damit wir gerade auch in der Gabenbereitung nicht einfach warten, bis sie fertig ist, sondern dass wir eben wirklich all diese kleinen Opfer Jesus schenken, daraus wirklich eine Opfergabe machen.
Pfarrer Andreas Fuchs spricht im Rahmen der Sendereihe Lebe die Heilige Messe heute in der 12. Sendung zum Thema die Gabenbereitung, sprich das Offertorium. Herr Pfarrer Fuchs, soll man auch in die Gabenbereitung, sprich das Offertorium, seine persönlichen Laster oder auch Verfehlungen mit einbringen?
Ja, man soll wirklich alles in die Heilige Messe einbringen und das schon erwähnte Büchlein des Pater Palmatius Zieligen, das gibt eben auch eine schöne Antwort, die ich auch zitieren möchte, weil die so schön ist, dass das eigentlich eben schön ist, wenn man das hört. Da sagt er, die Opfergabe meines häufigen Versagens. Bereits im Confiteor, das heißt im Bekenntnis, im Schuldbekenntnis, habe ich es bekannt. Nun bringe ich es zusammen mit meiner Verzagtheit, Hoffnungslosigkeit zum Opfer. Ich will bei jedem Fehler gleich einsteigen ins Feuer der Reue und dann entzündet sofort wieder anfangen mit dem Flehruf Kyrie eleison. Und das tue ich oft. Selbst diese Opfergabe stehle ich wieder. Statt zum Herrn aufzuschauen, um Verzeihung zu bitten, erliege ich einer Drehkrankheit. Kreise ich ständig um mein Ich und streue diesem Götzen Weihrauch infolge elenden Grübelns, miesen Zurechtlegens von Entschuldigungsgründen, vor allem durch das immer wiederkehrende Resignieren. Alles Streben ist zwecklos. Nein, das stimmt nicht. Alles Neuanfangen ist Gott wohlgefällig. Darum soll ich immer mehr alles Sinnen und Denken auf Gott richten. Die Opfergabe meiner Enttäuschungen. Sie tun mir gut, damit ich zu dem zurückfinde, den ich so leicht vergesse im Lärm des Alltagslebens. Viele sind mit ihren Gedanken wirklich ganz beim heiligen Opfer dabei, aber mit ihrem Herzen hängen sie an dem und jenem, an Erdentand und Eigenwillen. Dass dieses Hängen ungeordnet, Gott missfällig ist, beweist die Unruhe, die uns befällt, sobald die Gefahr droht, etwas von dem, was uns so kostbar erscheint, sei es auch nur eine Kleinigkeit, opfern zu müssen oder unseren Willen, wäre es auch nur in ganz geringfügigen Dingen, durchkreuzt zu sehen. Und doch bezwecken diese Erfahrungen nichts anderes, als unser Herz von Nichtigem loszutrennen und dann es anzufeuern, sich ihm ganz hinzuschenken. Viele kommen morgens, ganz gesammelt von der Heiligen Messe heim, erfüllt vom besten Willen, die Vereinigung mit Jesus tagsüber festzuhalten. Einige Stunden später ist der reine Seelenspiegel getrübt. Wodurch? Ein Wort, eine kleine Unaufmerksamkeit von Seiten des Nächsten, eine Störung, ein Auftrag, der mir ungelegen gekommen, eine Nachricht, die meinen Geist beschäftigt, eine Schwierigkeit, die ich bei der Pflichterfüllung nicht vorausgesehen habe. Ach, wie so leicht bringen solche Dinge mich aus der Fassung. Daraus ersehe ich deutlich, dass meine Opferung nicht genügend wahrhaftig ist, dass mein Herz nicht frei ist von eigener Wertschätzung und eigenen Wünschen und Plänen, dass mein Wille zu starr ist und dass mein liebes Ich, ohne dass ich es weiß, nur allzu sehr im Vordergrund steht. Wie auch unsere Opfergabe sein mag, wir müssen immer eine darbringen, müssen sie, einmal geopfert, auf dem Altare liegen lassen. Der heilige Dreiklang von Opferungsgebet, Opferhingabe und geopfert bleiben soll ständig weiterklingen. Darum muss, soll unsere Teilnahme am lebendigen Opfer Christi aktiv und lebenswahr sein, die Darbringung unserer Opfergaben geschehen auf goldener Patene, in goldenem Kelche. Soweit Pater Palmatius. Wir sehen also, wir dürfen sehr wohl unsere Laster, unsere Sünden, unser Versagen in die Gabenbereitung einbringen. Natürlich nicht, dass wir sie weiter befolgen, sondern damit wir sie loswerden. Eben aufopfern unser Versagen, unsere Enttäuschungen, eben all unser Elend, all das dürfen und sollen wir Gott aufopfern, damit er es reinigt, damit er es besser macht. Weil wir ja eben merken, so ein schöner Ausdruck, den da Pater Palmatius braucht, weil wir merken, dass wir sonst der Drehkrankheit erliegen. Ständig nur um unser eigenes liebes Ich drehen. Dass wir davon loskommen, dass wir geheilt werden von dieser Drehkrankheit.
Vergelt's Gott, lieber Pfarrer Andreas Fuchs. Das sind sehr schöne Gedanken. Und zutreffende Gedanken von Pater Palmatius Zilligen, er spricht mir aus der Seele. Herr Pfarrer Fuchs, ist das absichtlich, dass der Kelch sehr oft glänzend ist?
Ja, früher war das vorgeschrieben, dass sie aus Gold sind. Jetzt können auch andere wertvolle Materialien verwendet werden, wobei Gold natürlich einfach sehr, sehr praktisch ist, weil zum Beispiel Holz hat Poren, je nachdem, und es kann sein, dass dann das Blut Christi eben auch eindringt, oder auch Stein, je nachdem, nimmt dann den Wein, der verwandelt wird, auf. Das kann ein Problem sein oder es ist nicht gut zu reinigen. Gold ist einfach nur schon vom Praktischen her das Praktischste und auch vom Wert her. Eben das Beste soll uns gerade genug sein für den höchsten Herrn der Welt. Aber wiederum gibt Pater Palmatius Zilligen da Antwort und sagt, bekanntlich soll die Innenfläche beider Gegenstände, also der Patene, wo die Hostie darauf liegt und der Kelch, vergoldet seien, da die Patini den heiligen frohen Leichnam, den Leib des Herrn, tragen und der Kelch sein kostbares Blut enthalten wird. Das Gold versinnbildet Reinheit und Lauterkeit der Gesinnung. Da wir uns aber unserer Armseligkeit und Schwäche bewusst sind, sollten wir unsere Patene und unseren Kelch im reinsten Herzen Mariens ergreifen, um mit ihr wahrhaft Opferung zu feiern und die rechten Opfergaben auf den Altar zu legen. Wir wissen nämlich, Mariens Herz ist die goldene Patene, auf der sie sich und ihr göttliches Kind dem Vater Gott zum immerwährenden Opfer darbrachte. Es dargebracht ließ, ständig ihre Hinopferung erneuerte in allen Situationen ihres Lebens, und zwar bis zum letzten Atemzuge. Mariens Herz ist der goldene Kelch, dem Christi Blut entquoll, das sie mitopferte, dem sie ihr Herzblut geistigerweise zugesellte, während der Herr sein kostbares Blut vergoss. Er als Erlöser, sich aktiv hinopfernd, sie als Diakonin, Dienerin, einwilligend, willigend, mitopfernd.
Herr Pfarrer Fuchs, wieso hat die Handwaschung nicht mehr dieselbe Bedeutung wie früher?
Ja, in den ersten Jahrhunderten wurde der Opfergang nicht nur einfach, eben, es war ein Opfergang. Das heißt, das Volk Gottes, die Gläubigen, haben nicht nur Brot und Wein zum Altar gebracht, sondern es wurde auch Wachs und Essen, der Unterhalt des Priesters, zum Altar gebracht. Und aus diesen Gaben wurde dann ausgewählt, was für das heilige Opfermahl notwendig war, sprich Brot und Wein, beziehungsweise eben, das war dann sehr bald, waren die Hostien in dieser besonderen Form, dass da möglichst wenig Partikel daraus fallen. Und diese auserlesenen Gaben, die zum Altar gebracht wurden, wurden vom Priester feierlich auf den Altar niedergelegt. Ursprünglich war das still, dann im Mittelalter, also das fränkisch-gallische Empfinden, war jedes liturgische Tun soll mit einem heiligen Wort begleitet werden. Und so kamen dann auch Begleitgebete für diese Gabenniederlegung auf. Der Gebetstext wurde immer wieder mal geändert, auch je nach Region. Und ab dem Konzil von Trient bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil war das dann aber einheitlich, welche Gebete da gesprochen wurden. Und es ist klar, eben, wenn die Gläubigen irgendwie Kartoffeln und Brot jetzt eben für den Unterhalt des Priesters und für die Armen oder sonst Speisen und Getränke und alles Mögliche bringen. Ja, also ich nehme jetzt mal an, die Kartoffeln haben sie vielleicht jetzt auch nicht gerade auf Hochglanz geputzt und so, sondern da machte man sich die Hände schmutzig und da wusch man nachher auch rein aus praktischen Gründen die Hände. Und dann aber das liturgische Tun ist meistens, so sind das eben ganz praktische Dinge, die aber auch einen tiefen geistlichen Wert haben. Und eines der Gebete bei der Händewaschung ist auch, Herr, wasch ab meine Schuld von meinen Sünden, mache mich rein. Also es war dann eben auch, wenn dieser äußere Aspekt der Händewaschung dann nicht mehr nötig war, weil eben nicht mehr diese Gaben des Lebensunterhaltes gebracht wurden, dann hat man umso mehr dann die geistliche Seite betont, eben das Freiwerden von innerem Schmutz, von den Sünden, die im Herzen sind.
Lieber Pfarrer Fuchs, Sie haben erwähnt, dass man sich in der Gabenbereitung Gott schenken soll, dass man verwandelt wird. Und trotzdem wird ein finanzielles Opfer eingezogen, obschon man Kirchensteuern zahlt.
Also es ist so einerseits eben so vor allem in Afrika, so ab dem 3. Jahrhundert. Wie erwähnt, bringt das Volk das, was für die Eucharistiefeier notwendig ist, aber auch für den Unterhalt der Diener des Altars, der Armen und auch der Unterhalt des Gotteshauses. Und das wird dann mit der Zeit immer feierlicher ausgestaltet. Im Mittelalter wird dann der Opfergang aber durch andere Einrichtungen abgelöst. Das heißt, man gibt Geld. Es gibt eine Stiftung. Also eben der Stifter sichert das, was für das heilige Opfer nötig ist. Das heißt, er stiftet die Vermögensgrundlage dazu. Und wenn dann nach seiner Stiftung zum ersten Mal zelebriert wird, hält der Stifter allein den Opfergang und legt die Stiftungsurkunde am Altar nieder. Das ist dann eben auch so der Ursprung der Messstiftung, des Messstipendiums, also der Messintentionen, wie man auch sagt. Eben das ist so die Ablösung vom Gabenopfergang durch das Geldopfer, durch die Kollekte, ist so im 12. Jahrhundert. Und jetzt kann man sich auch fragen, ja gut, wir haben jetzt hier in der Schweiz Kirchensteuer, das gibt es eigentlich nur im deutschsprachigen Raum, eben 97% der gesamten Kirche gibt es keine Kirchensteuern. Das dient eben diese Opfer auch heute noch, das Geld dient dem Unterhalt des Priesters, der Armen und des Gotteshauses. Und bei uns kann man sich dann fragen, ja gut, aber das ist ja alles durch die Kirchgemeinde, durch die Kirchensteuern gesichert. Warum sollen wir da noch etwas zahlen? Man zahlt eben auch für andere, beziehungsweise, wie der heilige Paulus so schön sagt, leidet ein Glied, dann leiden alle Glieder mit. Wir sind der Leib Christi, der geheimnisvolle Leib Christi. Wir bilden eine Gemeinschaft und wir sehen, wenn Glieder leiden, auch an finanziellen Dingen leiden, dann schaffen wir Abhilfe. Es ist quasi eben so ein Solidaritätsfonds oder so ein Ausgleich. Das ist der Sinn. Also wir geben von unserem finanziellen Überfluss, den wir oftmals hier in den reicheren Ländern haben, denen, die das eben nicht haben. Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, ein Bischof hat mir mal, als er da durch Kirche in Not in meine Pfarrei kam, sagte, ich komme nicht, um zu betteln, sondern wir sind eine Familie und in der Familie bettelt man die anderen Familienmitglieder nicht an, sondern ich komme als Bruder zu euch, um euch zu bitten, eben nicht zu betteln, aber zu bitten, unserer materiellen Not abzuhelfen, damit auch wir dann eurer geistlichen Not durch unser Gebet, durch unser Beispiel abhelfen können. Eben es geht um einen Ausgleich, nicht um Bitteln, Betteln.
Herr Pfarrer Fuchs, muss man die Messintention erwähnen?
Man kann sie erwähnen, muss aber nicht. Einige Leute möchten das auch nicht, dass man erwähnt, dass dafür jemand, der gestorben ist, oder man kann auch für einen Lebenden eine heilige Messe feiern, dass man das erwähnt. Das, eben, man kann das, aber man muss das nicht. Also der Priester ist nicht verpflichtet. Und ab und zu sagt man auch, bitte sagen Sie das ja nicht.
Man hört immer wieder Messformulare. Was ist damit gemeint?
Also wichtig ist, dass das nicht irgendein Formular ist, das man ausfüllen muss, wie es sonst ein Formular ist, sondern mit Messformular sind eigentlich gemeint vor allem das Tagesgebet, Gabengebet und das Schlussgebet. Wenn es das gibt, dann auch noch Eingangsvers, Präfation und Kommunionvers. Das heißt, es sind die Gebete, die ich nehme, wenn ich zum Beispiel die Heilige Messe zum meinem Namenspatron feiere, dann nehme ich in meinem Fall die heilige Messe des heiligen Apostels Andreas. Und dann ist eben der Eingangsvers, das Tagesgebet zu Beginn, das Gabengebet hier, dann die Präfation, dieses feierliche Gebet vor dem Heilig, der Kommunionvers und das Schlussgebet vom heiligen Apostel Andreas. Oder wenn ich zum Beispiel für einen Verstorbenen die heilige Messe feiere, wie bei einer Beerdigung oder beim Jahrestag, wenn ich da eben die heilige Messe von diesem Jahrestag der Beerdigung, sagen wir mal, nehme, dann sind eben auch all die Texte, eben die enden können, diese Texte, sind dann von diesem Messformular. Warum das Ding jetzt Messformular genannt wird, erschließt sich mir nicht, aber es ist einfach der Fachausdruck für eben, welche Gebete nehme ich, wenn ich die Messe eines Heiligen oder die Tagesmesse, zum Beispiel irgendwie in der Osterzeit gibt es für jeden Tag eine bestimmte Messe. Was nehme ich dann für ein Messformular? Also das sind so eben die nicht die veränderbaren Teile der Messe. Also die nicht veränderbaren Teile ist das Hochgebet oder das Vaterunser, das Schuldbekenntnis und so weiter. Da ist der Text immer gleich. Hingegen eben Tagesgebet, Gabengebet und Schlussgebet, das kann ändern.
Ja, lieber Pfarrer Andreas Fuchs, welche Bedeutung hat der Opfergang und wie sieht der geschichtliche Hintergrund aus?
Ja, die geschichtliche Entwicklung haben wir so ein bisschen schon angetönt gehabt. Das heißt, dass man die Gaben von Brot und Wein und auch den ganzen Lebensunterhalt, die Kartoffeln und so weiter, da bringt. Und warum macht man eigentlich das? Es zeigt, dass die Kirche nicht einfach materialistisch ist, also nur die Materie. Es geht ja immer ums Gebet, um die Wandlung dann auch von Brot und Wein. Aber sie ist auch nicht einfach irgendwie so abgehoben und irgendwie so, wie man auch sagt, esoterisch oder gnostisch. Also so, dass irgendwie so was Geheimnisvolles und dass man all das, was materiell ist, was fassbar ist, verachtet. Und Brot und Wein sind Zeichen, jetzt auch einfach für die tägliche Nahrung, und sie sind stellvertretend für das Ganze, also für die ganze Schöpfung. Im dritten Hochgebet beten wir auch: in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und mit Gnade. Gott schenkt das Leben, auch das irdische Leben, aber er schenkt auch das überirdische, das übernatürliche Leben, das Leben der Gnade. Also die ganze Schöpfung wird vom Geist Gottes erfüllt. Und diese wenigen Dinge, die man da vor allem zu Beginn der Kirche brachte, eben Kartoffel, Käse, Schinken und so weiter, die stehen für die ganze Schöpfung. Also die ganze Schöpfung wird vom Geist Gottes erfüllt. Und auch die ganze Schöpfung ist hineingenommen in die Erlösung. Beim vierten Hochgebet heißt es, wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist. Also die ist eben auch mit dabei. Und dann gibt es so ein schönes lateinisches Wort, pars pro toto. Das heißt, ein Teil, ein Zeichen steht für das Ganze. Also wir bringen etwas Kleines, aber wir meinen das Ganze. Wir bringen stellvertretend für die ganze Schöpfung einige Gaben der Schöpfung. Und alles soll Gott zu Ehren sein. Es gibt ja auch ein schönes Lied, alles meinem Gott zu Ehren. Das heißt, der Zweck, das Ziel der Schöpfung wird angestrebt, nämlich die Anbetung Gottes. Gott anbeten heißt ihm alles schenken, ihm alles geben, ihm alles aufopfern. Und dann, wie wir gesehen haben, Brot und Wein sind nicht nur für das heilige Opfermahl, sondern auch für den Unterhalt des Priesters und vor allem der Armen. Nicht nur einfach, dass es dem Priester wohl ergeht, sondern es ist auch der Unterhalt der Armen. Das heißt, es kommt hier schön zum Ausdruck, die Liebe zu Gott, also Brot und Wein für das heilige Opfer, Liebe zu Gott und Liebe zu den Nächsten, aber auch für den Unterhalt des Priesters und der Armen. Oder anders gesagt, aus der Eucharistie empfangen wir Kraft zu echter Nächstenliebe. Oder wir bekommen die Liebe Gottes, die wir in der Eucharistie empfangen, und die schenkt uns das rechte Herz auch dann für den Nächsten. Und auch umgekehrt, die Liebe zu den Nächsten bereitet uns für den Empfang der Gottesliebe in der Eucharistie vor. Also eben ist auch schön, dass man das in der Gabenbereitung sieht. Es geht um Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Wir möchten wirklich beides leben. Deshalb opfern wir Brot und Wein für die Feier des heiligen Opfers. Brot und Wein, die dann verwandelt werden in Leib und Blut Christi, in Jesus selber. Aber wir schenken Brot und Wein auch für die Armen, für die Nächsten.
Lieber Herr Pfarrer Fuchs, Sie haben uns heute weitere Aspekte der Heiligen Messe entschlüsselt. Vergelt's Gott, lieber Pfarrer Andreas Fuchs. Mit jeder weiteren Sendung wird mir immer mehr die Vielfalt, die Schönheit und der Reichtum der Heiligen Eucharistie bewusst, weil sie uns sehr schön die verschiedenen Schritte aufzeigen, ebenfalls die Rituale, die Handlungen, die Symbolik in der Heiligen Messe. Das ist so wertvoll, dass man viel tiefer die Heilige Messe mitfeiern kann und auch den Priester und die ganze Kirche tragen kann. Man hat Anteil am Leibe Christi, also an der heiligen katholischen Kirche. Die Heilige Messe ist ein unbezahlbarer Schatz, der uns unser Herr geschenkt hat. Gepriesen sei der Herr. Und wie Sie sagen, die Heilige Eucharistie ist nicht nur eine geistige Gegenwart, sondern eine wesenhafte Gegenwart. Dürfen wir Sie abschließend um den Segen Gottes bitten, damit das heutige Gehörte in unserem Herzen fruchtbar wird und wir uns auch in der Gabenbereitung Gott schenken können, damit er uns wandeln kann.
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vergelt's Gott, lieber Pfarrer Andreas Fuchs, für Ihre verständliche und gehaltvolle Hinführung in den Ablauf der Heiligen Messe. Immer wieder gelingt es Ihnen mit Ihrer großen Liebe für die Heilige Messe, die Schönheit, die Kraft der Heiligen Messe und die wunderbare Quelle uns zu erschließen. Wir wünschen Ihnen bis zur nächsten Sendung im priesterlichen Dienst im Weinberg des Herrn Gottes besonderen Segen und Schutz an der Hand Marias und natürlich unserem heiligen Josef. Mögen für Sie und uns alle die Heilige Messe Quelle, die aus dem Herzen Jesu entspringt, sein, woraus uns Kraft und das Gute geschenkt wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, welche persönlichen Fragen zum Ablauf der Heiligen Messe haben Sie? Damit Sie eine schlüssige Antwort darauf bekommen und dadurch die Heilige Messe tiefer mitfeiern können und Sie in Ihrem geistlichen Leben wachsen, möchten wir Sie einladen, uns diese mitzuteilen. Schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion@radiogloria.ch oder per WhatsApp, Telegram, SMS mit der Nummer 079 130 95 93 und haben Sie Mut und vergessen Sie nicht, es gibt keine unpassenden Fragen. Wir freuen uns auf Sie. Vergelt's Gott. Ich möchte die Sendung mit einem Zitat von Pater Andreas Jungmann schließen. Die himmlische Gabe hat einen irdischen Anfang.